ARD.
Also ich kenne Beispiele aus dem Ausland, wo das für unterschiedliche Industrien genutzt wird. In den Niederlanden oder in Belgien ist es zum Beispiel so, dass ein gesamter Park, Industriepark mit Petrochemie, mit gereinigtem Abwasser versorgt wird. Die Technik ist schon sehr weit. Alles, was man braucht, ist sozusagen den Willen und dann jemand, der sich darum kümmert, dass es aufbereitet wird. Aber grundsätzlich sind, ich würde sagen, fast alle Nutzungen möglich. Man muss halt nur gucken, ob es sich dann auch wirtschaftlich lohnt.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Herzlich willkommen zu den Wissenswerten im RBB24 Inforadio. Am Mikrofon begrüßt Sie Anna Korwes. Wasser wird Mangelware und das direkt vor unserer Haustür. Brandenburg ist notorisch zu trocken, daran ändert auch ein verregneter Winter nichts. Und Berlin, da sieht es nur wenig besser aus, was man am Zustand unserer Bäume ablesen kann. Trinkwasserknappheit droht. Es muss also dringend was passieren. Eine Möglichkeit wäre die Wiederverwendung von Wasser, Wasserrecycling. Doch darüber wird noch kaum gesprochen. Das gereinigte Wasser fließt aus den Klärwerken ab in die Flüsse und unsere Toiletten spülen wir noch immer luxuriös mit Trinkwasser. Das Projekt Waterman will Wasserrecycling fördern. Und wie? Darüber sprechen wir jetzt bei Soup & Science, dem wissenschaftlichen Lunchtalk von RBB24 Inforadio und der Technologiestiftung Berlin, in deren Räumen wir nun auch wieder zu Gast sind mit Publikum. Ein herzliches Willkommen auch an Sie hier im Raum. Ich habe heute gleich zwei Gesprächspartnerinnen an meiner Seite, Elisa Rose und Pia Schumann. Sie leiten gemeinsam das Projekt Waterman auf der deutschen Seite. Schön, dass Sie hier sind.
Danke, dass wir hier sein dürfen.
Ja, vielen Dank. Sie kennen sich ja schon aus Uni-Zeiten. Sie haben zusammen an der Technischen Universität Technischen Umweltschutz studiert und sind dann nach ein paar Zwischenstationen beide beruflich beim Kompetenzzentrum Wasser Berlin gelandet. Und das hat tatsächlich, ich glaube, ein Stockwerk unter uns hier im Haus seinen Sitz. Frau Rose, Sie haben mir gesagt, das Thema Wasser sei für Sie eine Herzensangelegenheit. Warum eigentlich?
Ja, weil ich schon am Wasser groß geworden bin, im Norden Brandenburgs, am Stechlinsee, war ich mindestens mit den Füßen drin und wenn ich weiter rein durfte, dann natürlich auch weiter. Und ja, das ist einfach immer auch im Familienkontext Thema gewesen. Ich komme aus einer ehemaligen DDR-Familie, da bei der DDR lief viel in die Gewässer, was nicht da ankommen sollte. Meine Familie hat sich schon immer engagiert im Gewässerschutz. Und ja, so bin ich einfach groß geworden und mit der Liebe zum Wasser wollte ich dann natürlich auch da beruflich mich verwirklichen.
Mhm. Frau Schumann, wenn Sie sich die Aussichten für die Region Berlin-Brandenburg so anschauen, den Trend zu mehr Hitze, damit mehr Verdunstung, zu seltenerem Regen, der dann aber öfter als Starkregen eben runterkommt, sinkenden Grund- und Flusswasserspiegeln, wie besorgt sind Sie da mit Blick auf die Trinkwasserversorgung?
Sagen wir so, im Moment, wir spüren es ja deutlich, also wir haben in den letzten Jahren viele Trockenperioden gehabt in den Sommern und merken langsam, dass wir uns für die Zukunft mit Lösungen des Problems beschäftigen müssen. Und die Wasserwiederverwendung kann ein Teil der Lösung sein. Und genau, da sind wir als KWB aktiv in unterschiedlichen Projekten. Und das Waterman-Projekt ist dann hier also lokal auch angesiedelt. Und da arbeiten wir dran, ja, uns zu überlegen, wie genau Wasserwiederverwendung hier in Berlin eine Rolle spielen kann, wer da mitmachen kann und sollte. Genau, und da überlegen wir uns einfach ein bisschen detaillierter, was wir machen können.
Das ist ja ein Projekt, das wird aus EU-Mitteln gefördert und in dem Projekt haben sich 6 Länder entlang der Ostsee zusammengeschlossen, also Deutschland, Dänemark, Litauen, Lettland, Schweden und Polen. Ich hoffe, ich habe keins vergessen. Nee, es sind 6. Und Sie haben eben für Deutschland hier am Kompetenzzentrum Wasser den Hut auf. Frau Rose, haben denn Schweden oder Litauen eigentlich die gleichen Probleme wie Nordostdeutschland, wenn es um Trockenheit geht? Ich habe da eher immer so Leidensberichte von verregneten Campingurlauben. Im Kopf.
Ja, das ist ein bisschen diverser. Man kann nicht einfach sagen, alle haben mit langen Trockenperioden und fehlenden Niederschlägen zu tun. Ähnlich wie in Berlin und Brandenburg ist in Südschweden tatsächlich auch in den Sommern Hitze und Trockenheit ein Problem. Das heißt, da guckt man auch ganz gezielt auf Wasserwiederverwendung als saisonale Lösung. Wenn wir so Richtung Polen gehen, haben wir auch schon Regionen, wo es um Trockenheit im Sommer geht, aber auch auf der anderen Seite um Starkregenereignisse und Hochwasserdruck. Da ist Wasserwiederverwendung vor allem eine Lösung saisonal, um Trockenperioden und Hitze zu überbrücken. aber auch um Regenwasser, wenn wir Starkregen haben, zu speichern und dann eben zu nutzen, wenn wir es brauchen, zum Beispiel zu der Bewässerung.
Mhm. Also diese Partnerländer, die probieren im Rahmen von Waterman ganz unterschiedliche Projekte auch aus. Sie haben da eigentlich einen ganz guten Überblick, weil sie sozusagen wissenschaftlich den Hut aufhaben und ihre Kooperationspartner, was zum Teil eben auch Behörden sind oder eben Wasserbetriebe in den Partnerländern, beraten. Haben Sie vielleicht mal ein Beispiel dafür, was im Rahmen von Waterman vor Ort konkret passiert?
Ja, also Lettland. Da wird Regenwasserabfluss für zum Beispiel kleine Stadtbrunnen benutzt, die halt das Mikroklima im besten Fall verbessern. In Litauen ist es ähnlich. Da guckt man sich auch vor allem Stadtgrün an, wie man das bewässern kann und vielleicht auch Brunnen baut. Ja, das war ja eigentlich die Antwort auf Ihre Frage.
Genau, ich glaube, die Feuerwehr wird da auch schon ein bisschen profitieren von.
Genau, die Idee ist da sozusagen ein großes Rückhaltebecken zu bauen für Niederschläge, also gesammelten Regenwasserabfluss und Straßenablauf. Das ist alles in so einem Rückhaltebecken, was sehr naturnah ist, zu leiten und dort zu speichern und dann halt unterschiedliche Endnutzungen dafür zu finden. Das kann halt unter anderem Bewässerung sein oder halt auch für die Feuerwehr als Wasserquelle dienen. Genau. Und es wird dann eingebunden in so schöne, so ein bisschen parkähnlich. Also es hat auch noch einen Wert für die BewohnerInnen.
Sprechen wir noch mal genauer darüber, welches Wasser wir da meinen, wenn wir bereits benutztes Wasser meinen. Also Sie haben schon gesagt, diesen Straßenablauf, das heißt Regenwasser, was aber verschmutzt ist. Und der Begriff Grauwasser spielt ja auch eine große Rolle bei dem Thema Wasserwiederverwertung. Was verstehe ich darunter? Was fällt alles unter dieses Grauwasser?
Grauwasser, sagen wir in der Fachwelt zu Abwasser im Haushalt, das in Spülbecken, in Waschmaschinen, im Badewannen oder Duschabflüssen anfällt. Das ist Grauwasser, also vielleicht als Pendant dazu. Schwarzwasser ist das, was in der Toilette mit Fäkalien verunreinigt ist. Und Grauwasser ist eben nicht primär mit Fäkalien verunreinigt. Wir haben allerdings manchmal auch schon gesehen, dass zum Beispiel, wenn man im Waschbecken, ich habe ein kleines Kind und Stoffwindeln, da wasche ich auch meine Stoffwindel aus, dann kommt zum Beispiel sowas natürlich da auch mal herein. Oder wenn man einen Hund hat, den in der Dusche abduscht, dann kann es schon auch mal zu solchen Verunreinigungen kommen. Aber primär ist Grauwasser eigentlich Nährstoffträger und hat viel Phosphat und Nitrat.
Also generell eher leicht verschmutztes Wasser ohne Fäkalien, das ist mehrheitlich damit gemeint. Okay. Gucken wir jetzt mal auf ein Projekt, das Sie selbst hier direkt vor Ort betreuen. Also ich hatte schon gesagt, Sie haben so wissenschaftlich eine Begleitfunktion, deswegen alle Projekte im Blick, aber Sie sind hier auch selbst aktiv beim Klärwerk in Ruhleben in Kooperation mit den Wasserbetrieben. Das Klärwerk in Ruhleben ist das größte in Berlin, wenn ich mich nicht irre. Ne?
Ja.
Worum geht's da? Da machen Sie eine Machbarkeitsstudie. Mit welchem Ziel, Frau Schumann?
Genau, also die Machbarkeitsstudie rund um Ruhleben, die dreht sich um das Potenzial der Wasserwiederverwendung, also des gereinigten Abwassers für industrielle oder gewerbliche Zwecke. Das heißt, wir gucken uns zum einen an, welches Wasservolumen kann dieses Klärwerk sozusagen bereitstellen, was kommt da raus. Andererseits natürlich auch, welche Qualität hat das? Dann schauen wir uns auch an, was sind für weitere Aufbereitungsstufen in der Zukunft geplant. Da haben die Berliner Wasserbetriebe nämlich bereits bestimmte Erweiterungen geplant. Dann gucken wir uns an, okay, wenn die dann installiert sind, was für eine Wasserqualität erreichen wir dann? Und dann, ausgehend von dieser Wasserqualität, welchen Schritt müssen wir noch gehen, um bestimmte Nutzungen in der Industrie erfüllen zu können? Also zum Beispiel für Kühlwasser in Kühlturmen kann das benutzt werden oder als Reinigungswasser oder Prozesswasser in unterschiedlichen Anwendungen. Es ist sehr divers. Und dieser Aufbereitungsschritt, das nennt man Fit for Purpose. Das heißt, man bereitet das Abwasser sozusagen oder das gereinigte Abwasser nur so weit noch weiter auf, bis es diese Anforderungen erfüllt.
Mit den Klärstufen, die es bis dato gibt, was für ein Wasser kommt denn da hinten raus aus dem Klärwerk quasi? Also welche Qualität hat das? Es sieht, glaube ich, nicht so appetitlich aus, aber von den Werten her?
Also es ist schon relativ gut, aber natürlich, was besonders wichtig ist für die Wasserwiederverwendung, ist auch die mikrobielle Qualität. Und in unseren heutigen Kläranlagen gibt es normalerweise keine Desinfektionsstufe. Das heißt also, da werden nicht Pathogene gezielt entfernt.
Und das ist Krankheitserreger zum Beispiel, genau. Durchfallerreger, aber auch Medikamentenrückstände sind jetzt noch nicht standardmäßig rausgefiltert.
Genau. Und deswegen muss man für die Wasserwiederverwendung schauen, okay, brauchen wir da zusätzliche Aufbereitungsstufen? Desinfektion ist eigentlich immer der Fall, dass man das machen muss. Und dann guckt man halt, okay, was ist für die jeweilige Nutzung noch weiter nötig?
Sie haben schon gesagt, wir sprechen von Industrie, Kühlwasser etc. Es wird nicht darüber nachgedacht, dieses Wasser perspektivisch in der Ernährungsindustrie zum Beispiel zu nutzen. Da wäre der Weg wohl noch sehr weit. Aber was wären für Einsatzbereiche noch denkbar? Was für eine Art von Gewerbe oder Industrie?
Also ich kenne zum Beispiel Beispiele aus dem Ausland, wo das für unterschiedliche Industrien oder auch so Industrieparks genutzt wird. In den Niederlanden oder in Belgien ist es zum Beispiel so, dass ein gesamter Park, Industriepark mit Petrochemie, glaube ich, mit gereinigtem Abwasser versorgt wird. Das heißt, es ist eigentlich für alle Anwendungen möglich. Man muss halt immer nur angucken, was für eine Qualität braucht man? Also die Technik ist schon sehr weit. Alles, was man braucht, ist eigentlich sozusagen den Willen und dann jemand, der sich darum kümmert, dass es aufbereitet wird. Aber technisch ist einfach so viel möglich. Natürlich spielt auch mal Geld eine Rolle. Aber grundsätzlich sind, ich würde sagen, fast alle Nutzungen möglich. Man muss halt nur gucken, ob es sich dann auch wirtschaftlich lohnt.
Genau, Stichwort Wirtschaftlichkeit. So größere Fabriken, zum Beispiel Tesla, was ja auch ein ganz gutes Beispiel ist, um zu veranschaulichen, wie politisch mittlerweile über Wasser auch gesprochen wird. Die haben ja intern auch schon große Wasserwiederaufbereitungssysteme installiert. Wir sprechen eher von den Betrieben und Gewerben, die das vielleicht noch nicht haben. Da müsste man dann aber auch zu jeder einzelnen Fabrik, zu jedem einzelnen Gewerbe Leitungen legen, um das zu ermöglichen. Das wäre ja extremst aufwendig und auch teuer.
Ja, vielleicht um unsere Machbarkeitsstudie in Berlin nochmal zu fokussieren. Wir gucken uns wirklich den Umkreis vom Klärwerk Ruhleben nur an, also ein paar Kilometer. Das Besondere von diesem Klärwerk ist nicht nur, dass das das größte Berlins ist, sondern auch in der Stadt liegt. Es liegt jetzt nicht in Brandenburg wie viele andere. Und dadurch haben wir kurze Wege. Deswegen haben wir uns das auch rausgesucht, ganz gezielt. Und wir haben da im Umkreis die Stadtreinigung, wir haben Wärmekraftwerk. Also wir haben da potenzielle Abnehmer. Wir wollen darüber hinaus, weil so viel Industrie haben wir hier nicht in Berlin, um das Potenzial vielleicht ein bisschen breiter anzugucken, auch noch urbanes Grün mit reinnehmen als potenzielle Wiederverwendung für die Bewässerung.
Und Parks zum
Beispiel. Genau, für Parks, Friedhöfe. Es sind auch große Betriebsgelände, da brauchen wir auch einiges an Wasser für die Mitarbeiter, für die Begrünung. Also es gibt durchaus ein gutes Potenzial, deswegen haben wir uns ja auch diese Region und dieses Klärwerk ausgesucht. Genau, und jetzt gucken wir eben im Einzelfall nach dieser Erweiterung der Flockungsfiltration und Desinfektion im Vollstrom. Das ist die vierte Reinigungsstufe, die jetzt auch immer mehr in Deutschland ausgebaut wird. Genau, das wäre eigentlich schade, wenn man dieses Wasser nicht nochmal nutzt, weil das ist eine unerschöpfliche Ressource, Abwasser. Die fällt die ganze Zeit an, die können wir die ganze Zeit aufbereiten. Wir sind nicht saisonal abhängig davon. Und es könnte so einen Grundbedarf in der Wasserversorgung bedienen und die wertvolle Trinkwasserressource entlasten, vor allem im Sommer.
Gibt es denn Berechnungen, wie groß das Potenzial sein könnte?
Das machen wir jetzt. Okay. Die haben wir noch nicht, final.
Okay, ich habe gehört oder gelesen, in Israel zum Beispiel werden, glaube ich, 80%
des Abwassers. Ja, da ist man natürlich aufgrund des extremen Wasserstresses darauf angewiesen, schon seit Jahrzehnten das alles zu optimieren in der landwirtschaftlichen Bewässerung etc., dass man tatsächlich schon diese Quote erreicht hat, ja.
Es fiel schon das Stichwort, es muss auch den entsprechenden Willen geben. Da sind wir jetzt bei einer weiteren großen Säule Ihres Jobs, Kommunikation mit den verschiedenen Akteuren, eben auch den potenziellen Abnehmern. Was sind denn so die ersten Rückmeldungen, die Sie vielleicht schon so bekommen haben, wenn angefragt wurde, könnten Sie sich vorstellen, das Abwasser für Ihren Betrieb zu nutzen, wiederverwertet?
Ja, also ich muss zugeben, die Leute sind erstmal skeptisch. Ich glaube, es liegt in der Natur der Sache. Wasser ist wirklich ein kostbares Gut. Da will man keine leichtfertigen Dinge eingehen oder Risiken heraufbeschwören, die vielleicht gar nicht sein müssen. Ich kann da nur allen Mut machen, einfach auch mal was auszuprobieren. Also Wasserwiederverwendung wird nie ohne eine Risikobewertung stattfinden und auch nie ohne ein Risikomanagement dahinter. Das heißt, dass man ganz gezielt auch im Störfall von einer Reinigungsstufe zum Beispiel eine Reaktionskette hat, sodass auf jeden Fall keine Gefahr für Mensch und Umwelt entsteht. man wird ganz viele Präventivmaßnahmen damit verbinden. Und für uns wäre es wichtig, aus der wissenschaftlichen Perspektive, dass Leute auch einfach mal den Mut haben, voranzugehen, die Sachen auszuprobieren. Weil sonst können wir nicht beweisen, dass wir das können, technologisch und auch administrativ.
Jetzt sind Unternehmer ja sehr oft sehr pragmatische Menschen und machen eine Aufwand-Nutzen-Berechnung und sagen, okay, richtig viel sparen würde ich jetzt dabei nicht, hätte aber erstmal Aufwand und Risiko. Was könnte denn so ein Argument sein, was eher zieht? Sowas wie, stellen Sie sich sicher auf, es könnten Zeiten kommen, wo Wasser rationiert wird. Gab auch schon mal vor 2 Jahren in Strausberg so einen Fall, wo gesagt wurde, jetzt müssen wir alle mal hier mit dem Wasser ein bisschen sparsamer umgehen. Ist das ein Argument, dass Sie sagen, mit Blick auf die Zukunft, bereiten Sie sich vor?
Ja, klar. Also es geht vor allem um die weitere Anpassung an den Klimawandel, um die Resilienz zu stärken, also widerstandsfähiger zu werden, vor allem saisonal im Sommer, wo wir eben auch sehr viel Trockenstress haben. Also wenn Sie ein Unternehmen sind, das vielleicht ein bisschen Vorreiter spielen möchte und auch ein Vorzeigebeispiel sein möchte, melden Sie sich bei uns. Wir sind immer auf der Suche nach lokalen Akteuren, am liebsten im Ruhrleben, aber es geht auch berlinweit, weil wir wollen auch generell eine Sensibilisierung und Akzeptanz in Berlin schaffen, vor allem bei den Akteuren auch auf administrativer Seite, wo es noch keine Prozesse etabliert gibt für die Wasserwiederverwendung. Wir sind da immer auf der Suche nach interessierten Akteuren, die uns einfach Feedback geben, was sie bräuchten, welche Daten vielleicht auch, woran es scheitert, welche Hürden es gibt in den Köpfen oder auf dem Papier.
Frau Schumann, wie ist denn der rechtliche Rahmen momentan überhaupt? Also dürfte ich das schon als Unternehmer nutzen? Ist vielleicht auch von der EU-Seite her langsam ein gewisser Druck da, sowas mal stärker in Erwägung zu ziehen? Wie ist die Lage gerade?
Ja, also auf jeden Fall, es ist erlaubt, Wasser wieder zu verwenden, auch in der Industrie. Es gibt allerdings noch keine gesetzlichen Vorschriften dafür. Es gibt von der EU ein neues oder relativ neues Gesetz, was die Mindestanforderungen für die Nutzung in der Landwirtschaft regelt. Also im Speziellen von gereinigtem Abwasser für die Landwirtschaft. Darin wird auch von der urbanen Nutzung gesprochen, also für urbane Bewässerung. Aber die Industrie ist da noch nicht mit eingeschlossen.
Aber auch nicht ausgeschlossen.
Genau, es ist nicht ausgeschlossen. Deswegen ist es alles nicht verboten oder ist es auf jeden Fall erlaubt. Die Unsicherheit ist es aber. Also das heißt, die Unternehmen haben sozusagen keinen Leitfaden, keine Leitplanken, an denen sie sich orientieren können. Und deswegen besteht da einfach auch eine Art Unsicherheit von allen Seiten, muss man sagen, oder von vielen Seiten.
Berlin und Brandenburg wollen ja, glaube ich, dieses Jahr ihre gemeinsame Wasserstrategie für die Hauptstadtregion 2050 vorstellen. Das wäre ja dann aus Ihrer Perspektive wahrscheinlich ziemlich wichtig, dass das Thema Wasserwiederverwertung da auch eine Rolle spielt.
Ja, also im Wassermann-Titel heißt es ja auch, Wasserwiederverwendung ist zu etablieren als ein Element im Wassermanagement. Und das ist für uns ganz wichtig, auch immer wieder zu betonen. Wasserwiederverwendung wird nicht die Lösung für alles sein. Es wird lokal, saisonal, teilweise qualitätsmäßig örtlich begrenzt sein. Aber es ist auf jeden Fall ein Element im Wassermanagement, was man nutzen sollte aus unserer Sicht, um eben Engpässe zu überbrücken und ja, Wasserversorgung resilienter zu machen.
Wir haben schon mal kurz einen Ausflug nach Israel gewagt, rhetorisch zumindest, aber es gibt ja auch Erfahrungen in anderen Ländern, die Sie sich auch angeschaut haben. Es gab eine Exkursion über das Waterman-Projekt nach Murcia in Südspanien im April, da waren Sie dabei, Frau Schumann. Da hatten Sie auch Akteure aus Brandenburg im Schlepptau, ein Landwirt, glaube ich, und 2 Wasserversorger.
Genau.
Wie haben Sie das denn da vor Ort wahrgenommen? Welche Maßnahmen haben die da schon etabliert als Selbstverständlichkeit, von denen bei uns noch gar nicht zu sprechen ist?
Wasserwiederverwendung ist da seit sehr langer Zeit gelebte Praxis. Das ist so, also zum einen, es muss ja eine extrem trockene Region. Man muss sich vorstellen, dass seit den 70er Jahren schon so eine Leitung besteht aus Zentralspanien, um die mit Oberflächenwasser zu versorgen. Aber das reicht jetzt auch nicht mehr aus. Die haben nämlich nicht nur diesen Trockenstress, sondern auch eine extrem große Landwirtschaft dort, die natürlich viel Wasser braucht. Und da haben sie auch Wasserwiederverwendung für sich entdeckt und nutzen das. Das macht jetzt bis zu 8% des gesamten Wasserbedarfs, kann Wasserwiederverwendung decken. Das ist schon relativ viel und insgesamt werden über 90% des gereinigten Abwassers dort wiederverwendet. Man muss sagen, es ist zum einen direkt wiederverwendetes Abwasser, das heißt, das gereinigte Abwasser wird direkt den Landwirten oder dem Endnutzer zugeführt oder es wird, wie es bei uns der Fall ist, einfach in den Fluss geleitet und dann ein bisschen Abstrom dem Fluss wieder entnommen und dann für die landwirtschaftliche Bewässerung zum Beispiel genutzt. Das beides wird da reingezählt, deswegen kommen auch diese 90% zustande. Das ist natürlich eine Riesenzahl. Und Murcia und Valencia, die beiden Regionen, sind in Spanien auch die Vorreiterregionen. Und wir konnten dort ganz viel lernen. Wir durften uns 2 Wasserwiederverwendungsanlagen anschauen. Das war auch sehr spannend für meine Mitreisenden, weil die dann sehen konnten, wie ja technisch einfach in Anführungsstrichen sowas auch umsetzbar ist. Das war für die sehr eindrucksvoll, das weiß ich noch. Und wir waren auch zu Besuch bei einer landwirtschaftlichen Vereinigung, die sich um die Bewässerung kümmert. Und das war auch sehr spannend, weil die dieses ganze System sozusagen bespielen. Also die bekommen Wasser aus unterschiedlichen Quellen und versorgen die Landwirte damit. Und noch weiter aufgereinigtes Abwasser ist dort halt Teil der Wasserressourcen. Und das ist schon lange so. Und das, da freuen sie sich auch drüber und rechnen damit.
Ist auch keine gesellschaftliche Diskussion mehr, ob man das macht oder nicht.
Nee, genau. Und das ist auch, also wir kriegen ja auch Gemüse aus Murcia.
Und es schmeckt uns.
Genau, ich will auch sagen.
Jetzt stehen Sie ja mit dem Projekt Waterman genau an der Halbzeit. Sie sind Januar 2023 gestartet. Die Laufzeit ist bis Ende nächsten Jahres. Was wollen Sie denn bis zum Ende erreicht haben? Sie wollen ja sicherlich auch mit der Machbarkeitsstudie keinen Papiertiger erzeugen, der dann in einer Schublade versinkt. Was ist Ihr Ziel?
Ja, im besten Fall haben wir ganz viele Akteursveranstaltungen, wo wir konkrete Arbeitsschritte auch sowohl auf behördlicher Seite als auch auf Wasserversorger und auch auf industrieller oder gewerblicher Seite, also die Nutzer der Wasserwiederverwendung, zusammenbringen und eine Willenserklärung, das einfach mal auszuprobieren und durchzurechnen, also eine komplette Risikobewertung mal durchzuspielen, einen Risikomanagementplan zu machen und dann nach dem zu handeln und im Zweifelsfall dann natürlich auch Nachbesserungen zu machen, wenn man merkt, okay, es hakt noch an der Stelle, das ist vielleicht noch nicht bedacht worden. Einfach einen Anwendungsfall zu etablieren und daraus eben auch zu lernen und weiter daran zu forschen, wie man es optimieren kann.
Das haben wir, glaube ich, rausgehört, dass es ziemlich kompliziert sein kann, dieses große institutionelle Rad auch zu drehen. Was ich mich noch fragte, ich bin bestimmt nicht die Einzige, die das stört, dass sie immer Trinkwasser die Toilette runterspült. Wenn wir jetzt mal kurz abschließend noch auf den Privathaushalt gucken, was ist denn mit uns Bürgern? Also das sind 35 Liter im Tag im Schnitt, habe ich gelesen, die da so die Toilette runtergehen. Habe ich da eigentlich auch Optionen schon in der Stadtwohnung Wasser wieder zu verwerten? Abgesehen von meinem Pasta-Wasser, was ich in die Blumen gießen kann.
Ja, also als Mieter ist es natürlich schwierig. Da muss man immer mit dem Hauseigentümer sprechen, weil es ja dann, wenn man jetzt wirklich an Grauwasser-Wiederverwendung denkt, ist es natürlich eine Installationssache, die das Haus betrifft. Was ich zum Beispiel ganz gerne mache, ist, dass ich auch relativ viel Obst und Gemüse zu Hause habe, was ich wasche und das benutze ich halt für die Blumen zum Gießen. Das ist gar nicht so wenig. Also wenn man den Wasserhahn einfach mal eine Minute laufen lässt, ist da schon eine ziemlich große Schüssel voll. Und wir hatten auch mal so ein kleines Beispiel aus einem anderen Projekt, dass die Leute sozusagen ein 200-Milliliter-Glas sich einfach mal voll machen und damit 3 Tage sich die Zähne putzen. Einfach mal, um so ein Bewusstsein zu bekommen, wie viel Wasser benutze ich eigentlich den ganzen Tag. Und gerade beim Zähneputzen ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Das macht man mehrmals täglich und man verbraucht dabei auch gar nicht so unrelevante Mengen an Wasser.
Ein praktisches Alltagsbeispiel.
Ja, kann jeder mal
Wasserverwertung. Jedes Einzelnen. An dieser Stelle würde ich gerne unserem Publikum hier im Saal die Möglichkeit bieten, falls es Fragen oder Anmerkungen gibt. Ich sehe hier vorne eine Hand oben.
Die Beispiele, die Sie aus der Industrie da geschildert haben, scheinen mir so auf den ersten Blick, was Aufbereitung und Leitungssystem anbetrifft, schon etwas kompliziert zu sein. In Ruhleben leiten Sie das Abwasser ja in den Vorfluter, in den Landwehrkanal. Weshalb nehmen Sie nicht, sag ich mal, die Möglichkeiten, die die Natur bietet, zum Beispiel im Landwehrkanal, und verdünnt das und Bakterien arbeiten da und weiß ich was, ja. Und Sie entnehmen das Wasser einfach dem System wieder aus dem Fluss.
Es ist einfach eigentlich eine verpasste Chance. Nach der 4. Reinigungsstufe ist das Wasser, hat schon eine ziemlich hohe Qualität. Es ist eigentlich eine verpasste Chance, es dann nicht nochmal zu verwenden, lokal vor Ort. Und dann wird es der Natur zurückgegeben.
Da hinten war noch eine Wortmeldung, ja.
Also das Thema Klimawandel habt ihr ja auch angesprochen, das ist ein ganz wichtiges. Wir haben immer Hitzebelastung in den Innenstädten. Die Bäume müssen immer mehr bewässert werden, es kommen neue Bäume dazu. Junge Bäume brauchen noch häufiger Wasser. Ihr habt gesagt, ein Thema ist auch sozusagen die urbane Bewässerung jetzt damit anzukurbeln. Wie würde das Wasser von Ruhleben in die, sage ich mal, Innenstadtbezirke kommen? Wären dann dort Retentionsbecken geplant? Würde das über, ich sag mal, Laster, Tanklaster laufen? Oder was wären da gute dezentrale Lösungen?
Ich glaube, die einzige machbare Lösung, die aber doch relativ ressourcenaufwendig ist, ist ein Tanklaster. Also zumindest ist es so bei unserem Projektpartner in Schweden, die machen das so. Also die holen tatsächlich von ihrer Pilotanlage das Wasser in, ich glaube, 10 Kubikmeter Tanklastern und fahren damit genau junge Bäume ab in den Sommermonaten.
Elisa Rose, Pia Schumann, vielen Dank für das Gespräch.
Danke an dich.
Danke.
Das war unser wissenschaftlicher Lunchtalk Soup and Science, eine Kooperation von RBB24 Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Heute mit Elisa Rose und Pia Schumann vom Kompetenzzentrum Wasser Berlin. Sie leiten auf deutscher Seite das Projekt Waterman, in dem sich Deutschland, Polen, Dänemark, Litauen, Lettland und Schweden zusammengeschlossen haben, um Möglichkeiten der Wasserwiederverwertung zu erproben. Mein Name ist Anna Korwis, vielen Dank fürs Zuhören und noch einen schönen Tag.
Wissenswerte, ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.